Herzlich willkommen zur mittlerweile 9. Folge von System Matters. Heute bei mir sind wieder der Patrick.
Hallo.
Der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Matthias. Dann, Patrick, was hast du denn die letzte Woche so gemacht?
Ich habe in der letzten Folge viel gemacht, aber vor allen Dingen habe ich mir mal unsere Konkurrenz angehört. Also von ausgespielt, die haben eine neue Folge rausgebracht.
Sie winkt ja auch noch den Namen hier. Wir haben ja doch schon alle verlinkt.
Ja, genau. Und das ist jedenfalls war die Folge zum Thema Zeitreisen. Übrigens sind wir da auch verlinkt, also von daher.
Echt? Okay, ja. Ich nehme alles zurück.
Und die haben sich eben das GURPS Zeitreisebuch angeguckt, was es wohl für eine Handvoll Euronen zu kaufen gibt. Und Continuum, das gibt's wohl aber nicht mehr so, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, ich will jetzt ja nicht den Podcast nochmal wiedergeben, das macht ja keinen Sinn. Auch es sind 91 Minuten, die kriege ich jetzt auch so gar nicht
wiedergegeben. Wir werden die dann sowieso nochmal verlinken in den Shownotes, ne?
Genau, richtig. Also ich fände es war interessant, mal so einen Überblick zu bekommen, was es für verschiedene Ideen für Zeitreiseszenarien gibt. Und entweder guckt man dann, ob man dieses GURPS-Zeitreise noch bekommt. Ich habe es irgendwo noch in der Schublade rumliegen. Ich habe nur vergessen, da jetzt vorher nochmal reinzugucken. Aber, ob man sich's besorgt oder mit den Dingern, die man da bekommt, kann man eigentlich auch schon selber sich für irgendwie Savage Worlds oder sowas selber was ausdenken.
Verliert das dann nicht ein bisschen an Detailgrad? Weil ich meine, ich kann mir so viele verschiedene Settings vorstellen, in die man in die Zeit reisen. Das ist doch, was ist das für ein Mammutprojekt?
Klar, also es gibt ja für GURPS gibt es ja wirklich so ein Quellenband mit, es waren 140 Seiten, wenn ich mich recht entsinne, wo auch verschiedene Settings oder Kampagnenmöglichkeiten etwas ausführlicher vorgestellt werden. Und das ist natürlich das Einfachste. Ansonsten, wenn man sich selber ausdenkt, muss man sich natürlich dann eigenen Gehirnschmalz aufbringen. Also der Podcast bietet da natürlich nur einen Überblick, aber ich finde schon einen recht guten Überblick. Achso, und ich habe noch was hier, weil der Daniel das unbedingt wollte. Ich habe dieses Mountain Dew mal ausprobiert. Ne?
Also, ah ja, richtig, genau.
Das Zuckerwasser mit Zitronengeschmack. Also das ist schon echt heftig.
Ich find's gut.
Hab mir zwei Flaschen geholt und die eine wird für die Endphase der Diplomarbeit im Kühlschrank stehen, um mich dann durch die Nacht zu retten, wenn die Cola leer ist. Also es ist schon hartes Zeug.
Ja, hartes Zeug. Fault einem die Zähne im Mund weg. Aber ist trotzdem...
Du darfst es nicht länger als 2 Sekunden im Mund halten. Immer direkt runter damit.
Ja, genau.
Ja, ist wie Slurm bei Futurama. So
ja,
ähnlich.
Ja, mir wurde gesagt, also echt, du spürst förmlich, wie die Zähne dann schon wegbrutzeln unter dem Zeug. Das ist schon...
Boah, lass uns so ein Zeug nicht noch empfehlen, nicht? Ja, das ist
nee, das ist eine ganz klare Nicht-Kauf-Empfehlung.
Aber ich sag mal, was? Also ich kann es total empfehlen.
Ja, die
also,
Leute werden jetzt sowieso neugierig. Außerdem
ist das ein Klassiker, ja. ein Kultgetränk hier aus den USA. Gibt's,
Dr. Pepper ist ein Kultgetränk.
Komm, wir kennen das nur wegen aus The Gamers, oder?
Ja, und dem 8-Bit D&D.
Oh, Verlinkung. Muss man machen.
Was Beste. Ja, das ist eine der besten.
I'm Fighting the Darkness?
Genau. I'm Attacking the Darkness.
Da fragt man okay. Auch nach dem Auto. Daniel.
Was habe ich in der Woche gemacht? Ich habe angefangen, eine Mini-Kampagne in Tiefwasser vorzubereiten und habe mir deswegen mal die alten AD&D-Sachen angeguckt, die ich noch so rumliegen habe. Und ja, auch wenn es traurig klingt, so gute Sachen werden leider nicht mehr produziert. Ja, es ist wirklich schade. Aber das 3-5er-Buch war noch sehr schön von Tiefwasser. Aber naja,
Kurz schade. Für uns oder für wen?
Nein, für meine Skype-Runde. Für uns könnte ich das auch machen. Ich meine, wenn ich schon mal dabei bin, das vorzubereiten, dann können wir das auch spielen. Aber
stimmt
das
auch wieder, ne?
Dauert
geht
noch
ja nicht
bisschen.
Verloren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich erstmal sowieso genug Zeug, was wir noch abarbeiten müssen, bevor wir wieder in die D&D-Ecke wieder hinwegkommen.
Vergessen Reiche, ja. Aber trotzdem, ist immer noch sehr schön. Also macht Spaß, den Kram nochmal durchzulesen und ich bin beeindruckt, wie viel ich davon vergessen habe. Also,
und ihr habt doch dann alle, ihr setzt dann nicht um, ihr spielt sowieso in der 3-5er-Welt sozusagen.
Ja, natürlich.
Ach okay, mit dem vergessenen Reiche hatte sich ja da auch komplett erledigt, ne? Nicht komplett, ja, sie hatte nun überhaupt nichts mehr mit der alten zu tun. Ne?
Das war wirklich extrem, also da gab es sehr große Änderungen. Also alle Fans wissen natürlich Bescheid, ansonsten, naja, das ist das Hauptproblem bei der 4. Edition, meiner Meinung nach. Aber okay, lassen wir das. Matthias, was war bei dir denn so?
Ich habe mir nochmal letztens, ich hatte es hier die ganze Zeit liegen, es war dieser ständige Kandidat auf meiner Fensterbank. Ich habe mir Gothic 3 nochmal installiert Und ja, das hat folgende Bewandtnis, und zwar letztens, Fans von Gothic werden die Seite sowieso kennen, auf World of Gothic, es ist sozusagen die Nachschlageseite, da wurde letztens gesagt, dass der letzte Community-Patch entwickelt wurde, 1.7.2. Und was die Leute da mittlerweile alles verbessert haben, ist einmalig. Da gibt's jetzt, also die beste Kombo ist wohl einmal dieser Community-Patch, natürlich, da ist auch der offizielle Patch schon mit drin verarbeitet. Also du installierst das Vollspiel, ziehst dir den, ich glaube, da fast einen Gigabyte großen Community-Patch runter, dann gibt's dann noch so ein Quest-Update, da haben also dann auch nochmal die Fans eigene Quests zugeschrieben. Und selbst vertont. Das war allerdings...
Klingt das interessant? Ich oder?
Ich meine, die Leute haben sich so viel Mühe gegeben. Es tut mir in der Seele weh, aber ich habe die ersten zwei Stimmen gehört und dann habe ich die Audioausgabe wieder ausgeschaltet. zu lesen war es ja schön, aber ich fand die jetzt nicht so gelungen. Aber ich habe... Ja, gut. Fairerweise habe ich denen, wie gesagt, nicht viele Chancen gegeben. Aber ich fand, das war nur eben das Problem, dass natürlich dieselben Personen dann, der Anführer des Dorfes, der Bürgermeister hat dann mit dir gesprochen, und sobald du dann auf einen anderen Dialogtext geklickt hast, schob sich sozusagen dieses Questpaket rein, und der hat auf einmal dann mit der anderen Synchronstimme dann gesprochen von den Fans, und das war für mich einfach dann ein Stilbruch, und dann habe ich lieber direkt nur das gelesen. Und die Sachen sind gut, ja, also toll geschrieben. Also auf jeden Fall einen Blick reingucken, auch mal mit Audioausgabe. Gebt den Leuten vielleicht mal eine größere Chance, als ich es gemacht habe. Aber machen wir uns nichts vor, das Spiel läuft ja jetzt auf heutigen aktuellen PCs sogar ganz gut und macht bislang eine Menge Spaß. Und dieser Patch bietet sogar ein alternatives Balancing an. Da haben die haben mit der künstlichen Intelligenz der Gegner, den Kampfstatistiken, die haben alles Mögliche gemacht. Erinnert sehr an diese Vampire hier Bloodlines Fanpatches, wo die auch alles Mögliche nochmal umverändert haben. Also ein Riesending und lohnt gerade, wenn ja jetzt bald der, naja, inoffizielle Nachfolger Risen vor der Tür steht, der ja auch am Anfang Oktober kommt. Ja, da dürfen wir uns alle darauf freuen.
Okay. Unser heutiges Thema ist das Improvisieren im Rollenspiel. Als Spielleiter muss man ja ständig improvisieren, schließlich spielt man ja mit anderen Leuten zusammen. Und auch wenn man ein fertiges Szenario vorbereitet hat und sich Notizen gemacht hat, muss man ja trotzdem ständig irgendwelche Beschreibungen oder Gespräche improvisieren. Und ja, Patrick, du kennst ja sicherlich auch das Problem des Improvisierens. Wie machst du das denn?
Ja, vielleicht wäre mal interessant zu wissen, was für ein Improvisieren du genauer meinst. Also, wir haben ja das Improvisieren im Rahmen eines Abenteuers, was man schon vorbereitet hat. Da hat man ja schon gewisse Szenen im Kopf, man hat bestimmte Grundlinien im Kopf, man weiß, wie sich die Nichtspielercharaktere in solchen Situationen grundlegend verhalten und kann in den meisten Fällen ja auch daraus ableiten, wie man sich verhält, wenn etwas jetzt nicht ganz nach dem Plan verläuft, den man vielleicht im Kopf hatte. Und wir wollen ja jetzt nicht anfangen von wegen, ja, das geht nicht und so geht's auch nicht und ihr wollt da lang gehen, ja, da liegt eine riesige Gerölllawine auf dem Weg. Also man hat ja schon so das Grobkonzept dann im Kopf. Problematischer wird's ja allerdings, wenn die Spielercharaktere anfangen, den Plot ja in dem Sinne zu sprengen, den man sich überlegt hat. Wir hatten ja schon mal überlegt, was weiß ich, den Questgeber, den man ins Auge gefasst hat, überfallen sie. Oder man den einen oder anderen Hinweis, den man auf die finstere Ork-Festung in der Nähe, die immer wieder die Dörfer tyrannisiert, fallen lässt, wird nicht aufgegriffen. Solche Geschichten, wo man entweder nicht ins Abenteuer reinkommt, es zerstört wird oder so, da ist es ja schon wichtiger, sich zu überlegen, was machen sie, wenn die Helden dann sozusagen rechts abbiegen, obwohl man links geplant hatte.
Aber bevor wir uns sozusagen diesem genaueren Thema widmen, möchten wir erst nochmal ein wenig so allgemein über das Improvisieren sprechen. Denn es gibt natürlich Spielleute, die sind sehr gut darin, Dinge zu improvisieren. Die müssen vielleicht noch nicht mal ein Abenteuer haben. Die können das alles aus dem Ärmel schütteln, angefangen von Werten für die Nichtspielercharaktere bis hin zu Karten von Gebäuden und Grundrissen und so weiter.
Bei Namen fängt es ja meistens schon an.
Genau, bei Namen auch sehr wichtig. Aber man kann sich sozusagen auch vorbereiten fürs Improvisieren. Also, auch wenn es etwas paradox klingt, ja, ich kann mich auf etwas Spontanes vorbereiten. Und wir hangeln uns da ein bisschen an dem Artikel von Robin D. Laws entlang, der diesen Guide to Good Game Mastering geschrieben hat. Und ja, er gibt eben auch Hinweise, dass man sich vorbereiten soll, um spontan zu sein. Und es gibt ja verschiedene Dinge, die man vorbereiten kann. Also, ja, ganz, ganz grob gesprochen, man kann natürlich ganze Plots vorausplanen, also wirklich so kleine Mini-Plots. Das kann dann irgendwie...
Du kannst Reden vorbereiten, abschreiben, ne? Also...
Zum Beispiel. Bei diesen Plots fällt mir ein, im Spielleiterhandbuch von D&D 3.5 gibt es zum Beispiel eine ganze Tabelle mit Plots in einem Satz. Das kann man sich eigentlich sehr schön anschauen.
Ist das dann sowas wie bei Necessary Evil, wo man sich das mit einem Adventure Generator erstellen kann? Also ich kenn's gar nicht.
Nee, es ist dann sowas wie, der Händler des Dorfes ist ein Spion der Orks.
Ah, okay. Ich möchte und jetzt nicht darüber herziehen, aber ist das dann für Leute, die keine Bücher lesen?
Ja, ich meine, dass...
Matthias, diese Diskussion über Zufallstabellen hatten wir doch schon mal.
Ich kenne auch die Tabelle aus dem Spielleiter-Set hier, oder von dem Kreuzzug in die Hölle. Ja, diese Satz Abenteuerideen ist ja nicht schlecht, aber denke ich mir nur, boah, wenn jemand so komplett ahnungslos ist und da, also, ja, gut, dann vielleicht würde es doch mal helfen, einfach nur mal den Horizont zu erweitern und mal ein Buch zu lesen, ein bisschen was, vielleicht eine nette Serie oder was auch immer, ne? Ich hangel mich jetzt hier schon an den ersten Menüpunkt, den wir hier haben, sich darauf vorzubereiten, wie man möglichst spontan sein kann. Daniel, ich möchte das dann jetzt direkt vorwegnehmen. Ich sehe hier nämlich als Vorbereitung, wie ich gerade gesagt habe, durch fertige Abenteuer, klar, aber jetzt Filme, Serien, Comics und Bücher. So, und Bücher kann ich direkt ein Beispiel geben. Ich bereite mich gerade auf das Warhammer 40.000 Spielerlebnis vor und da habe ich natürlich ein fertiges Abenteuer. Aber jetzt fängt es ja natürlich wieder an. Wir haben gerade darüber gesprochen und der Punkt ist für mich allein schon sehr, sehr wichtig. Namen. Ich möchte nicht einfach die Standardnamen, die mir einfallen, weil die sind aufgrund meiner Vergangenheit leider alle Fantasy behaftet. Da möchte ich nicht dumm rumstehen, also oder dumm dastehen, wenn man mich dann ständig fragt, wer war denn das dann nochmal? Oder wie heißt der denn, der Koch da? Oder der, ne, der Co-Pilot oder wie auch immer. So, also setze ich mich jetzt dahin. Ich hatte vor ein paar Folgen, glaube ich, erwähnt, dass ich die Dan Abnehy-Romane lese und ich lese das erste Buch jetzt nochmal. Schreib mir ein paar Namen raus, schreib mir ein paar tolle Begegnungen raus, die ich überlege, dann vielleicht hineinzufügen, die ich finde, die toll in diese, die mich selbst beeindruckt haben, weil ich mich ja nicht sehr gut mit dem Setting auskenne und die ich dann meinen Spielern natürlich mitvermitteln möchte, damit sie vielleicht auch mein Gefühl davon bekommen, wie ich diese Welt da sehe. Denn dafür reicht vielleicht nicht immer so ein fertiges Abenteuer aus. Das habe ich zum Beispiel jetzt gerade bei Warhammer gesehen.
Also, wo wir schon bei Namen sind, um das vielleicht dann auch noch einen Tipp für Fantasy- oder DSA-Spieler zu geben. Es gibt im Internet, können wir verlinken, eine Seite, wo man sich eine Liste erstellen kann. Das heißt, es werden zufällig Namen generiert, man bekommt eine PDF-Datei, auf der linken Seite Namen und auf der rechten kann man sich gleich Notizen dazu machen. Habe ich auch eigentlich immer dabei, um dann, was weiß ich, sie begegnen dem und dem und dann sucht man sich einen Namen raus, schreibt direkt daneben, wer es ist, kann man dann später auch wieder auftauchen lassen oder auch nicht. Also sowas ist ganz praktisch, eine Liste von Namen zu haben.
Bitte vorher die Namen wegstreichen, die man nicht aussprechen kann.
Ja, das ist peinlich, das stimmt.
Was man auch noch machen könnte, ist bei den Nichtspielercharakteren aufzuschreiben, wie was für Besonderheiten sie haben. Vielleicht hat er einen Holzbein oder er ist blind oder er stottert und so weiter. Also gewisse Besonderheiten, die der Charakter hat. Man kann auch Persönlichkeiten hinzunehmen, also was weiß ich, dass er zornig ist oder dass er gutmütig ist oder sowas in der Art. Bei D&D war es ja so, dass es dann eben so als grobe Richtungsangabe diese Gesinnung gibt, dann weiß man in etwa, wie man das ausspielen könnte. Was man natürlich auch gut vorbereiten kann, ist ein paar Karten zur Hand zu haben. Karten von irgendwelchen Höhlensystemen. Es kann ja immer mal sein, dass die Spieler sich ein Höhlensystem angucken wollen, was man noch gar nicht ausgearbeitet hat. Oder wenn die Spieler in ein Dorf kommen und man hat einige Gebäude, die in einem Dorf vorkommen. Das kann immer ganz nützlich sein.
Das ist tatsächlich mal eine gute Idee. Muss ich mal direkt sagen, gar nicht schlecht.
Ja. Weil man ist relativ schnell am Ende mit seinem Standard, ja, da gibt es ein Gasthaus und eine Schmiede und das Haus des Bürgermeisters und dann, was könnte da noch sein? Das ist ganz nützlich. Man kann dann auch noch diese Sachen sich notieren. Es lohnt sich, das zu notieren, denn wenn die Spieler da nochmal hinkommen, wirkt die Welt ein wenig dichter, wenn zum Beispiel das Gasthaus immer noch genauso heißt wie vorher und auch der Wirt immer noch genauso heißt wie vorher. Das kann hilfreich sein.
Oh, das ist auch, ja. Also ich sag mal, solange es die Spieler nicht wissen, was bei deinen Spielern wahrscheinlich oft genug der Fall ist, aber es könnte natürlich, ist dann bestimmt wirklich tragisch, wenn der Spieler dabei ist, die können sich daran erinnern und die sagen dir dann, warum ist das denn nicht mehr der Heinz, der hier die Taverne leitet und
du stehst genau.
Ja, das ist natürlich ärgerlich.
Ja.
Kann alles passieren.
Ja, improvisieren.
Genau. Ja. Richtig, kannst ja improvisieren, stimmt. Fällt mir gerade ein, zu Cthulhu gibt es sogar eine Monografie über Gebäudepläne, so Spukhäuser sind das. Das ist ganz nett, wenn man schnell so einen Grundriss von so einem viktorianischen Gebäude haben möchte oder sowas. Wenn wir schon bei Höhlensystemen sind, ist es vielleicht auch ganz nützlich, ein paar Schätze bereitzuhalten. Es gibt ja so Tabellen, auf denen man auswürfeln kann, was für Schätze sozusagen sich in der Höhle, in dem Dungeon befinden. Und es gibt natürlich noch so ein paar andere Sachen, die sich als nützlich erweisen. Ich hatte mal einen Artikel gelesen über 100 Dinge, die man in der Tasche finden kann. Das sind so Kleinigkeiten, also wie ein abgerissener Knopf oder eine Notiz oder sowas. Das ist auch ganz nützlich. Daraus können sich auch so kleine Szenarien ergeben. Also wenn man sozusagen gerade den Dieb zur Strecke gebracht hat und dann findet man so einen Papierzettel, wo dann N draufsteht und dann ist da irgendwie noch so ein Weinfleck drauf oder sowas. Das ist ganz nett.
Ich werde nicht darüber hinwegkommen. Was meinst du mit dem abgerissenen Knopf?
Das ist einfach nur ein Knopf, der in der Tasche ist.
Er kann natürlich von der eigenen Kleidung stammen, aber vielleicht auch von der anderen. Vielleicht ist es einer mit
dann fällt Waffen auf, drauf. Der Mann hat gar keine Knöpfe an seiner Kleidung.
Das wird der Brüller, wenn du das nächste Mal in der Runde sagst, ja, und dann durchstöberst du die Tasche und findest ja drei abgerissene Knöpfe.
Der Brüller ist noch, wenn du vorher die Würfel richtig rollen lässt. Dann
ja. Das ist gut. Das ist gut.
Ja, genau.
Mach mal verborgenes Erkennen. Du findest diesen mysteriösen Knopf.
Lacht nur heute über den Knopf. Ihr werdet euch noch wundern, wenn der Knopf das nächste Mal vorkommt.
Ja, der ist nämlich besessen, der Knopf.
Genau. So.
Ja, aber allgemein, Zufallstabellen sind schon mal ein guter Weg, um irgendeine Richtung hinzubekommen oder vielleicht auch noch einfach, weil man spontan dann irgendwas braucht. Finde ich.
Ja, einfach nur zur Abwechslung, damit man nicht immer sagen muss, der Bandit trägt eine Lederrüstung, hat ein Langschwert und ein Kurzschwert und vielen Dank. Und dann
zum Beispiel. Genau, sonst hat er nämlich gar nichts in der Tasche. Ja,
aber wie gesagt, wir hatten das ja schon mal. Manchmal ist es auch einfach ganz nett. Du bist völlig perplex, überrascht von der Situation und hast zwar irgendwie 1000 tolle Ideen im Kopf, aber vielleicht auch schon für was anderes überlegt und dann greifst du eben zu so einer Zufallstabelle. Also ich habe letztens zum Beispiel eine beim Blog von Ogerhöhle gesehen. Der hatte auch mehrere da drin, wo dann der Wirt in der Herberge, in dem man nächtigen will und dann kann man nochmal würfeln, arbeitet für einen Kult, kann Informationen verkaufen, mischt Gift unters Essen. Also diese Zufallstabelle fand ich echt gut, weil du da auch Plots durchbekommst.
Ansonsten, so Kram findet man oft in Grundregelwerken. Es gibt auch Artikel, also diesen einen Artikel mit den Dingen, die man in der Tasche findet, habe ich aus dem, ich glaube, Dungeon Magazine. Und das Dragon Magazine hatte damals auch einige Artikel über Dungeon Mastering. Die gibt's mittlerweile alle nicht mehr, aber vielleicht findet man die noch in der Grabbelkiste in einem Rollenspielladen oder sowas. Die waren eigentlich immer ganz nett. Und natürlich gibt's im Internet haufenweise Artikel mittlerweile, die sich mit diesen Sachen beschäftigen.
Ja, was man auch braucht, sind Monsterwerte gegebenenfalls. Also je nachdem, vielleicht in der Zufallstabelle auftaucht oder weil es einen plötzlich in eine ganz andere Region verschlägt. Also ich hatte letztens die Situation, dass sie bei mir überlegt haben, lass uns dann doch einfach anstatt im tiefsten Süden zocken, hoch ins Orkland zu reisen. Ist dann, ich muss sagen, zum Glück nicht durchgekommen, aber da ist es natürlich dann auch ganz nett, entweder Monster oder Kreaturen der Region zu haben oder vielleicht auch eben irgendwelche Pflanzen, die in der Region gefährlich sind und so weiter. Und damit man da einfach schnell nachgucken kann, ist sowas, dann sollte sowas dann auch griffbereit liegen.
Ja, bei solchen Sachen, aber jetzt gerade solche, bei den Sachen, ist jetzt vielleicht schon eine Regel vorgegriffen, aber da sollte man sich nicht so schade sein zu sagen, gib mir mal eben eine Sekunde, ich muss mal eben aufs Klo, ich schlag das mal eben nach. Weil nicht immer weißt du jetzt gerade, jetzt wechseln die gerade das Gebiet, was mache ich jetzt? Ich kenne noch nicht mal Monster vielleicht aus dem Gebiet, ne? Aber das schon mal vorweggenommen.
Genau, also im Grunde, da sind wir ja schon beim Thema, ne? Was machen wir, wenn die Spieler jetzt wirklich nach Norden gereist sind, anstatt nach Süden zu reisen und ich habe jetzt das Problem, Ich muss den Spielabend im Fluss halten als Spielleiter. Das ist ja schließlich ein Teil meiner Aufgabe. Ne? Ich gestalte ja den Spielabend. Und ja, dann bin ich in der Situation. Verflucht, was mache ich jetzt? Und die erste Sache ist eben, ne, ich sorge für einen Stopp sozusagen. Ich verlangsame die Situation und gehe vielleicht mal kurz aufs Klo. Das ist bei uns, denke ich, schon häufiger vorgekommen. Man kann auch kurz sagen, hey, wartet mal eben, ich kenne mich wirklich nicht aus hier, ne, und ich schaue mal kurz nach. Denke, da wird niemand was gegen einwenden. Es gibt natürlich auch noch ein paar Sachen, die man...
Wenn doch, würde ich mir neue Spieler suchen.
Ja.
Kann nicht sein.
Es gibt aber wesentlich elegantere Methoden, das zu machen, so dass es gar nicht auffällt. Und ich glaube, die beste Methode ist einfach Kampf. Ne? bei Spirit of the Century steht, schick die Ninjas rein. Und ja, es geht dann wirklich darum, Ninjas reinzuschicken und die kämpfen dann. Ich weiß der Teufel, wo die herkommen, aber das so ist es dann eben.
Kleinen Ork-Angriff oder eine kleine Belagerung und wie auch immer, kann man immer schön reinbringen.
Ja. Ah, denn während die Spieler was zu tun haben, ihre Taktik aufstellen, würfeln, ne, die Spieler freuen sich immer, wenn was zu würfeln ist, kann man selbst kurz die Situation rekapitulieren und ne, sich sozusagen umschauen. Das heißt... Ich nehme mir ne, meine Notizen, mache mir einen großen Strich drunter, denn ich weiß, jetzt kommt was ganz Neues. Und dann gucke ich eben an, was habe ich denn? Ne? Also was habe ich denn hier alles vor mir? Ich habe erstmal meine Spieler vor mir. Was spielen die denn alles? Was haben die für Berufe in der Gruppe? Haben die Hintergrundgeschichte, die ich einweben kann oder sowas? Und dann muss ich überlegen, wo sind die Leute gerade? In was für einer Situation sind die?
Und wichtig, warum haben sie denn überhaupt meinen vorgefassten Weg verlassen? Kann ich den, vielleicht haben sie mir schon Sachen genannt, die sie sehen möchten. Selbstverständlich haben sie Sachen genannt, denn sie sind ja nicht einfach nur so auf die Idee gekommen, ach, anstatt jetzt mal nach Süden zu gehen, wo wir eigentlich hin sollten, gehen wir jetzt mal nach Norden. So, aus irgendeinem Grund werden sie dafür genannt haben, hoffentlich im Rollenspiel, dann kann ich darauf vielleicht eingehen.
Genau. Und wenn man sozusagen dann ne, diese Methode gemacht hat und sich so ein bisschen gesammelt hat, auch mit seinen Notizen dann kann man überlegen, was habe ich denn vorbereitet für heute Abend? Also was möchte ich unbedingt präsentieren heute und was soll unbedingt hier rein? Was für einen tollen NSC habe ich ausgearbeitet? Eine unglaubliche, interessante Begegnung mit anderen NSCs oder ein Überfall oder sowas. Oder ein Ort, der mir sehr wichtig war. Ein unheimliches Gewölbe oder sowas ähnliches. Dann muss man überlegen, sozusagen, wie schlage ich dahin eine Brücke? Also kann der NSC nicht auch im Norden auftreten? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich die Spieler vom Norden wieder in den Süden bringe? Vielleicht über ein NSC oder so etwas. Der letzte Punkt wäre sozusagen dann noch, den Spielern zuhören. Oft hilft es eigentlich nur, sich ja, den Spielern irgendeinen Brotkrumm hinzuwerfen, der einem gerade so einfällt, vielleicht eben einen Satz aus diesen Abenteuervorbereitungen, die man so hatte. Und dann hört man zu, wie die Spieler sich selber sozusagen ihre Realität darum konstruieren. Wie weben die diesen Brotkrumm, den ich denen gerade hingeworfen habe, in die vorhandene Geschichte schon ein?
Ja, das ist ja das, was Matthias im Prinzip auch schon so ein bisschen gesagt hatte. Also niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, ach, irgendwie klingt das, zieht uns alles nach links zu der Ogerfestung, aber ach, weißt du was, wir gehen jetzt einfach mal nach rechts. So, und ich meine, das kann man machen und grinst den Spielleiter dann frech dabei an und weiß, ich mache dir den Plot absichtlich, aber es macht keiner, der vernünftig Rollen spielt. Von daher gibt es ja irgendwelche Gründe und die aufzugreifen ist schon mal sehr gut.
Tragisch ist nun mal eben wirklich, da beginnt dann die Improvisationsarbeit, wie Daniel gerade gesagt hat, habe ich aber vermutlich ganz tolle Begegnungen mir ausgedacht, tolle Orte, NSCs, Reden, die ich unbedingt jetzt halten wollte, die ich unbedingt beschreiben möchte, dann fängt da die Arbeit natürlich an. Wie kann ich die sozusagen losgelöst von der, was sagtest du gerade, Ogerfest auf der linken Seite, vielleicht aber noch in dem Dorf auf der rechten Seite, was sie dann begegnen, ja, genau. Wie kann ich das dann noch irgendwie einweben und unterbringen? Ne? Weil ich möchte ja, die Arbeit, die man sich gemacht hat, die möchte man ja doch irgendwie nutzen.
Ja, na gut, das hängt wieder so mit dem Anfang zusammen, aber wir hatten ja schon Klassenberufe, die es in der Gruppe gibt. Die Hintergrundgeschichten kann man natürlich auch noch immer verstärkter aufgreifen. Also was weiß ich, irgendjemand, der sowieso verfolgt wird, sich dann überlegen, das ist sowieso ein Abenteuer, was ohne bestimmten Ort auskommt, dann passiert es eben jetzt, dass eben die Verfolger wieder auf die Spur kommen. So, also das sind so noch Tricks, wo man mit den Charakteren sozusagen arbeiten kann.
Okay, dann wären wir jetzt mal etwas konkreter. Wir sind in einer Situation, wo wir was improvisieren müssen und wir haben sozusagen, ja,
wir
keine
haben da
Ahnung.
Was vorbereitet.
Also, wir haben in dem Artikel von Laws gibt er sozusagen sechs Schritte ungefähr an. Genau, sechs Schritte sind's. Und der erste Punkt wäre sozusagen, wenn ich in die Situation gekommen bin, die nicht vorhersehbar war, also der Spieler machte was völlig Unvorhergesehenes, wie zum Beispiel die Spieler reisen nicht in die belagerte Stadt A, sondern sie reisen in die Stadt B, dann kann ich mich entlang dieser Punkte hangeln und dann entsprechend improvisieren. Und der erste Punkt wäre sozusagen, erstmal sich zu entspannen. Man muss erstmal etwas ruhig bleiben. Niemand erwartet hier, dass diese Entscheidung, die jetzt kommt, perfekt sein muss. Das sei erstmal vorausgesagt. Im Laufe der Zeit wird man eh besser mit dem Improvisieren. Und man kann jetzt schon eigentlich sehr gut improvisieren. Man muss sich eben nur ein wenig entspannen und dann funktioniert das auch. Dann kommt der zweite Punkt. Ich stelle mir vor, was das offensichtlichste Ergebnis wäre hierbei. Wenn die Spieler jetzt nicht in die belagerte Stadt reisen, sondern in die andere Stadt. So, was wäre denn jetzt das offensichtlichste Ergebnis? Patrick.
Ja, kommt drauf an, wie episch man spielt. Für mich wäre die einfachste Geschichte, sie kriegen mit, dass die Orker dann eben immer größer werden und irgendwann den ganzen Landstrich überfallen und man selber irgendwas vielleicht Belangloses macht. Man macht ein, zwei Szenen da rein, die eben von Ork-Überfällen vielleicht noch aus der Nachbarschaft, in den kleinen Dörfern, die man durchreist. Aber das wäre für mich das offensichtlichste Ergebnis.
Genau, meine Methode wäre dann wahrscheinlich auch erstmal, die Leute davon in Kenntnis zu setzen. Ja, da ihr ja gerade nicht in Stadt A, sondern in Stadt B eingereist seid und ihr demnach nicht bei der Verteidigung geholfen habt, kommt vielleicht der von einem Pfeil bereits verwundete Soldat an und erzählt nur noch davon, wie Stadt B leider von den Orks völlig überrumpelt wurde und nur noch ein Häuflein Asche davon übrig ist.
Gut, das wäre das offensichtlichste Ergebnis. Der nächste Punkt wäre, was wäre denn das spannendste Ergebnis? Patrick.
Hey, ich finde, du machst das inzwischen absichtlich, ne?
Ich mach das gerne. Ja,
Das Spannendste, ich habe jetzt natürlich schon damit gerechnet, das Spannendste wäre vielleicht auch eine Situation...
Und dann beklagst du dich.
Ja.
Sowas. Ich wüsste das ja nicht mehr, der Daniel hatte sich da vorher aufgeschrieben.
Ja, nee, ich beklag mich da jetzt auch absichtlich drüber. Hat man hier so eine gewisse Regelmäßigkeit da drin. Also das Spannendste wäre vielleicht noch, die ziehen ab, denken, okay, dann sind wir den Orks oder Ogern entkommen, aber werden dann als Fahnenflüchtige womöglich behandelt und laufen in eine andere Armee von der anderen Seite kommt, die sie eben dann dafür in die Zange nimmt. Ja, vielleicht nicht.
Matthias, möchtest du auch noch was Spannendes hinzufügen?
Ich bin schon beim Punkt weiter sozusagen.
Ja, dann mach doch
okay.
Mal.
Dann machen wir den Punkt weiter.
Die größte Überraschung.
Genau, was wäre denn dann die... Dann hätten wir das spannendste Ergebnis. Und das nächste wäre sozusagen, was wäre die größte Überraschung, die passieren könnte für die Spieler? Matthias.
Man könnte zum Beispiel eine zweite Spielergruppe, also Spieler in Anführungszeichen, eine zweite Abenteuergruppe hat sich sozusagen dieses Auftrags bemächtigt und macht jetzt der eigentlichen Spielergruppe Konkurrenz.
Ja, zum Beispiel. Das wäre bestimmt überraschend. Ja, also meine Idee war, die Stadt, die belagert ist, schlägt die Orks zurück und greift daraufhin die Ork-Festung an.
Also, was ist denn daran überraschend?
Das wäre für mich. Ich finde das überraschend, weil jeder dachte, oh mein Gott, die Stadt ist belagert, wir müssen der Stadt beistehen. Aber die Stadt konnte sich
ja,
nicht
relativ gut verteidigen. Ja, das ist aber dieses, aber hör mal, das wäre sogar mal eine Top-Idee, um mal zu sagen, ja, ihr fünf Leute, ihr bestimmt hier nicht das Weltengeschick.
Richtig.
Sondern es gibt auch andere Leute, die noch was können. Finde ich immer, kann man nie genug von haben, von solchen Szenen. Man darf damit allerdings auch nicht.
Ich finde es auch mal überraschend, die Sichtweise auf Orks zu ändern und zwar zu sagen, dass die Orks in Wirklichkeit das Opfer sind, obwohl sie die Stadt belagern.
Ja, vielleicht haben die Stadtbewohner ihnen die Nahrung weggenommen oder sowas oder
Artefakt
den Raum
oder was auch immer. Also da kann man auch noch ein interessantes.
Die vergiften den Fluss, von dem die Orks immer sich trinken.
Kommen wir nun zu dem Ergebnis, was den Spielern wohl am besten gefallen würde.
Angriff.
Patrick.
Immer Angriff. Ich nehme vorweg, ja, dann kommt mein Punkt jetzt gerade. Dann kommen jetzt die, das wäre ja sozusagen die Aufklärungseinheit des Orks-Angriffs, die jetzt schon guckt, ob man nicht Dorf B bereits als nächstes Opfer auserkoren kann.
Ja, warum nicht?
Aber ist, ja, ist er sicherlich stark beeinflusst vom Spieler selber? Bitte, Patrick.
Ja, nein, ich. Also ich fände so eine Geschichte, wie ich sie gerade bei der Überraschung hätte, für mich als Spieler fände ich das cool. Weil dann denke ich mir, dann wäre so ein völlig anderer Blickwinkel und dann fängst du an, darüber nachzudenken. Andererseits widerspricht es natürlich diesem Gut-Böse-Schema, auf den einige Gruppen ja besonders stark fixiert sind. Ich weiß es nicht, was mir als Spieler am besten jetzt gefallen würde. Ich fand die wir bisher hatten, eigentlich alle ganz toll.
Okay, dann letztendlich der sechste und damit abschließende Punkt wäre dann, was gefällt mir als Spieler da am besten? Und das kann natürlich durchaus eine Kombination von mehreren sein und das setze ich dann einfach um. Fertig. Interessant ist dann, welche Konsequenzen sich daraus ergeben für den weiteren Spielverlauf. Also das muss man so ein bisschen abschätzen. Also wenn zum Beispiel die Stadt die Orks zurückschlägt, was macht, vielleicht nutzt Stadt B dann die Chance, um in Stadt A einzufallen oder sowas. Aber okay, das sei noch, so kann man dann den Plot weiterspinnen. Und ja, das sind die sechs Punkte, nach denen man sich fürs Ad-Hoc-Improvisieren sozusagen vorbereiten
muss. Darf ich jetzt generell Kritik an den sechs Punkten äußern?
Bitte.
Ich finde, das sind zu viele Punkte. Also ich finde, so viel braucht man jetzt nicht immer unbedingt. Ich weiß nicht, ob jeder sich dann diese sechs Punkte nacheinander schematisch abarbeiten muss. Ich finde, einige der wichtigsten Punkte sind sicherlich, das würde durch meinen Kopf, glaube ich, durchgehen, wäre einmal sich vorzustellen, boah, was würde den Spielern jetzt gefallen, was würde dem gefallen. Und dann überlegen, dann das zu nehmen, womit ich selbst noch am meisten anfangen könnte. Ja. Also ich meine, weil ich darf nie irgendwas spielen, wovon ich selber nicht überzeugt bin. Das gerade als Spielleiter kann man das nicht machen. Aber ich sag mal, ansatzweise sich zu überlegen, was würde meiner Gruppe gefallen? Das finde ich, das ist schon fair. Und ich weiß nicht, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, warum mir helfen sollte, um diese Situation jetzt auszuspielen, dass ich mir vorher erstmal in den Punkten, okay, der entspannende Faktor ist toll, alles klar, da haben sie schon recht, aber dann das offensichtliche Ergebnis vorstellen, das spannendste Ergebnis vorzustellen, die größte Überraschung vorzustellen, ich würde direkt zu Punkt 5 springen. Weil da sind meiner Meinung nach die ganzen Teile schon mit drin. Dann weiß ich, oh, der eine, der braucht jetzt die epische Begegnung. Der möchte am liebsten jetzt, der vermisst den Ork-Angriff schon. Der andere, der möchte aber jetzt vielleicht lieber, ja, das ist eher so ein, der, unser Kriminalist, der möchte vielleicht daraus jetzt lieber einen Fall machen und sich überlegen, vielleicht gibt es Gerüchte darüber, dass Verräter hier in dieser Stadt sind, die für die Orks arbeiten und so weiter. Ne? Dann, und daraus dann vielleicht mal was zu machen.
Ja, ich finde, sehe das ähnlich. Das ist ein sehr langer Prozess, den du da hast. Auf der anderen Seite, wir hatten das vorhin schon mal mit dem offensichtlich. Ich finde es gar nicht so oder ich habe das auch letztens noch in einem Artikel gelesen, sich gar nicht so an dem, das ist eigentlich zu offensichtlich, sich so entlang zu hangeln, weil manchmal ist es eben nicht das Offensichtlichste für jeden. Wir hatten das ja schon im Vorgespräch, als wir ein anderes Beispiel dann hatten, wo Daniel und ich sagten, ja, das ist das Offensichtlichste und du, Matthias, was, wie? Nein, das Offensichtlichste wäre das und das. Und also auch nicht Angst davor haben, zu sagen, okay, in diesem Moment nehme ich jetzt einfach das, was mir am einfachsten erscheint. Mir fällt jetzt auch nichts anderes ein. Wie gesagt, es muss nicht perfekt sein. Dann damit weiterzuspielen, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber sich an dem Raster herlang zu arbeiten, ist, glaube ich, selbst für, ich gehe mal eben auf Toilette, schon etwas lang.
Genau, ich kann mir vorstellen, wenn du das durchgehst, dann kommst du, während du das durchgehst, auf völlig neue und vielleicht tolle und bessere Ideen. Ich frage mich nur, ob das praktisch ist für den Spielabend selber.
Generell muss man überlegen, beziehungsweise ich finde die Methode finde ich gut, um sich erstmal zu sammeln und das organisiert zu improvisieren. Also wenn du immer nach derselben Methode durchgehst, das Offensichtlichste, das Spannendste, die größte Überraschung, das Ergebnis, was den Spielern am besten gefallen würde, was vielleicht auch das Unterhaltsamste ist, ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen, was wäre das Unterhaltsamste, was in diesem Moment passieren könnte, man verinnerlicht diese Methode dann. Und das ist, denke ich, ganz nützlich, wenn man sozusagen noch nicht so viel Routine hat bei diesem Improvisieren. Das kann dann einen Moment dauern, okay, aber während die Spieler gerade den Kampf auswürfeln, kann man das eigentlich...
Stimmt.
Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Dann gibt es natürlich noch so ein paar generelle Tipps fürs Improvisieren, die mir noch gerade so durch den Kopf gespukt sind. Erstens ist eben wirklich, dieses Action hilft beim Nachdenken, also ne, den Plot unterbrechen durch Kampf ist eigentlich, hat mich schon oft aus verzwickten Situationen gerettet. Dann muss ich sagen, je besser man natürlich sein Genre kennt, also Fantasy, Horror, Science Fiction und so weiter, umso einfacher ist es natürlich, was zu improvisieren. Das heißt also, wenn ich viele, viele Filme über Science Fiction gesehen habe oder viele Bücher über Science Fiction gelesen habe, dann fällt es mir natürlich viel einfacher, Ideen daraus einfach zu klauen. Und klauen kann man alles. Und je mehr man klaut, ist es eigentlich umso besser. Es fällt keinem auf.
Genau, eigentlich. Jetzt nur kurz als Beispiel direkt Patricks Geschichte über die Gruppe, die nicht in den Süden, sondern in den Norden geht. Vielleicht jemand, der sich jetzt damit schon auseinandergesetzt hat, der ein paar Bücher gelesen hat oder wie auch immer, der nicht nur das Abenteuer, sondern vielleicht mehr über Setting selbst gelesen hat, der kann vielleicht jetzt besser improvisieren, weil er jetzt schon weiß, da könnten die den und den Kreaturen begegnen, aber die und die Organisation und die Diebesgilde ist doch da oben aktiv. Dann wurschtel ich vielleicht noch eben schnell was zusammen. Der hat es natürlich leichter als jemand, der sagt, oh mein Gott, was sind denn da oben für Leute? Welche Städte sind denn da? Welchen Technologiestand haben die überhaupt?
Ganz so schlimm war es bei mir jetzt nicht, nur um das noch einzufügen.
Ich wollte dich jetzt nicht persönlich.
Nein, das stimmt.
Natürlich.
Ja komm, du hast die doch einfach nur so lange aufgehalten, bis sie dann irgendwie
nein,
bis der Spielabend vorbei war.
Die haben selber
hier noch einen Banditen angegriffen. Oh,
verdammt. Die haben selber 5 oder bis 10 Minuten diskutiert. Nee, ich glaube, sie haben meinen Wecker gestellt und irgendwann nach 10 Minuten hätte ich dann die Entscheidung vorgeben dürfen. Also ich durfte dann am Ende im Prinzip auch entscheiden, aber ich habe es dann trotzdem erst eher gelenkt als entschieden. Na gut, aber.
Was da natürlich toll ist mit diesen Regionen, um kurz noch was dazu zu sagen. Es gibt Spieler, die kennen sich manchmal besser in der Region aus als der Spielleiter. Ich glaube, gerade bei DSA und sowas ist das.
Da steht auch gar kein Baum.
Ja, sowas meine ich noch nicht mal. Ich meine eher sowas wie, die wissen, wie viele, wer der regierende König ist in dieser Stadt und wer der, dass der König hier von einem geheimen Agenten oder was.
Die Taverne gibt es in der Stadt doch gar nicht. Wird. Die hat genau. Doch auch nur zwei.
Generell ist das fürs Improvisieren in solchen Sachen kann das schädlich sein. Aber ansonsten muss man natürlich überlegen, ist natürlich toll, wenn der Spieler weiß, was in dieser Region ist. Und dann lass den Spieler ein bisschen was über die Region erzählen, als Charakter. Aus dem, was der Spieler erzählt, kannst du schon 2, 3 Sachen rausnehmen, die du später fürs Improvisieren dann nutzen kannst.
Nette Idee, aber tragischerweise könnte ich mich immer noch dann darin verstricken. Also ich muss immer darauf Rücksicht, also ich weiß nicht, es bleibt nicht aus, dass der Spieler einigermaßen, wenn er doch merkt, dass der Spielleiter die Ecke jetzt nicht kennt und er findet da vielleicht ein Dorf oder der hat von der Stadt gelesen, bringt die jetzt rein, kennt aber gar nicht, von wem die regiert wird und weiß gar nicht, was da für Organisationen drin sind. Also kann ich nicht einfach mal die Klappe halten und den Spielleiter machen lassen.
Ja, aber wir sollten jetzt auch langsam mal zum Ende kommen.
Jetzt, also ich glaube, genau, wir entfernen uns ein wenig.
Also wichtig ist, glaube ich, um vielleicht mal so ein Fazit einzuläuten, dass man mit ein bisschen Art von Vorbereitung, also immer ein paar Szenen im Hinterkopf haben, vielleicht die universeller sind und nicht unbedingt auf das aktuelle Abenteuer ausgelegt sind, vielleicht auch ein paar Zufallstabellen und Namenstabellen oder so griffbereit haben, schadet nie. Und dann auch in der Gruppe einfach mal den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal einen kurzen Moment, um mich zu sammeln und zu gucken, wie es weitergeht, was weiß ich. Holt euch was zu essen, zu trinken und dann geht's weiter. Da den Mut auch zuzuhaben und dann mal in Ruhe, wirklich entspannt die Situation sich anzugucken und zu überlegen, was haben die Spieler mir gegeben an Informationen, warum sie woanders hinreisen, was weiß ich über die neue Region, welche Aspekte meiner Helden kann ich aufgreifen und was ändert sich durch diese Entscheidung der Helden und dann darauf aufbauend dann sich was Neues auszudenken.
Ach verdammt, da kann ich schon gar nicht mehr viel noch hinzufügen.
Ja. Yes!
hört den Leuten zu, die vor euch da sitzen. Also, ne, man spielt nicht alleine. Man muss sich nicht alles selber ausdenken. Gut, dann haben wir nichts mehr hinzuzufügen, nachdem Patrick das alles rekapituliert hat. Und ich denke, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Genau, auf bald.
Bis dahin.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.